fehlt.
Watermelon ist very good.
Dakop, ein kleines Dorf am Flussufer im Südwesten von Bangladesch. Eine Lehmhütte, ein sauber gefegter Vorgarten mit einem Mangobaum. Das Zuhause des Dorfoberen Abdur Rashid. Seine Frau ist gerade dabei, eine große Wassermelone für die Gäste zu waschen. Stolz hält sie die Frucht in den Armen, 6 Kilo schwer, und trägt sie zu den Männern, die sich schon auf eine Holzbank gesetzt haben. Einer von ihnen gießt dicken, süßen Tee in kleine Tassen. Der andere schneidet die Frucht mit einem sensenförmigen Messer auf. Alle wollen gleichzeitig reden, lassen dann aber doch Rashid das Wort. Er zeigt auf die Felder, die sich von seinem Haus erstrecken und aus denen zahllose Melonen wie bleiche Köpfe nach oben ragen.
Bis vor wenigen Jahren waren diese Felder riesige Teiche. Alles stand unter Wasser. Diese Leute hatten unser ganzes Land mit Salzwasser geflutet, für die Garnelen.
Diese Leute, das seien Mitarbeiter der großen Schrimps-Produzenten im Land, wie Kulna Frozen Export Limited oder Sobi Fish. Fast 50.000 Tonnen Garnelen verlassen über diese Unternehmen das Land jedes Jahr. Grund ist der weltweite Appetit auf die Schalentiere. Knapp 3,8 Millionen Tonnen werden jährlich verspeist. Weil die Natur nicht so viel hergibt, stammt schon mehr als die Hälfte der Garnelen aus Aquakulturen. Hauptexporteur in Bangladesch ist die Region Kulna, zu der auch das Dorf Dakop gehört. Einst war der Südwesten die Kornkammer des Landes, bis Bangladesch die Garnelenmast in den 80er Jahren als Exportschlager entdeckte. 2007 gab es in Kulna erstmals mehr Garnelenteiche als Reis- und Gemüsefelder. Mehr als 500 Millionen Euro spült die Industrie in die Kassen. Aber die Bauern in Dakop gingen leer aus.
Weil die Felder geflutet wurden, haben wir unsere Arbeit auf dem Acker verloren. Also mussten wir uns jeden Tag aufs Neue Arbeit suchen und das oft weit fort von daheim. Im Ort gab es ja keine Jobs mehr für uns Bauern.
Ein großes Problem in einem Land, in dem 2/3 der Bevölkerung von der Landwirtschaft leben. In einem Land, das zu den am wenigsten entwickelten weltweit gehört. Obwohl die Armutsquote seit 20 Jahren zurückgeht, lebt fast 1/3 der Menschen, also etwa 53 Millionen, unterhalb der Armutsgrenze von weniger als 1 Euro am Tag. Deshalb setzten die Dakoper anfangs auch große Hoffnungen auf die Aquakulturen, sagt Abdur Rashid.
Anfangs dachten wir, die Garnelen bringen uns Wohlstand. Aber wir hatten nichts davon, im Gegenteil. Diese Leute haben die Grundbesitzer bestochen, das Land zu verpachten. Sie zahlten dann eine viel zu niedrige Pacht und manchmal sogar gar nichts. Als wir dann verstanden, dass wir die großen Verlierer sind, haben wir angefangen, uns zu organisieren, zu protestieren. Zum Glück hat uns auch Nigera Kori unterstützt.
Die Nichtregierungsorganisation setzt sich seit Jahrzehnten für Bauern und Landlose in der Region ein. Für diese Arbeit war ihre Mitbegründerin Kushi Kabir 2005 sogar für den Friedensnobelpreis nominiert. Sie kennt die Folgen der industriellen Produktion für Land und Leute aus jahrelanger Erfahrung.
Die Garnelenzucht ist ein Lehrstück darüber, wie die Umwelt zerstört und die Nahrungssicherheit gefährdet wird. Wie Menschen von ihrem Grund und Boden vertrieben werden und wie soziale Strukturen kaputt gehen. Die Industrie ist schlimmer als die Rinderzucht in Argentinien. Und wofür? Damit die Leute im Westen unsere Garnelen im Supermarkt kaufen können.
In den 50er Jahren lagen in Deutschland oft Nordseekrabben auf dem Teller. Doch die Deutschen essen momentan im Schnitt 1,2 Kilo Garnelen im Jahr. Dreimal so viel wie noch vor 10 Jahren. Der Marktanteil der Nordseekrabben ist unter 1% gefallen. Und mehr sei auch nicht drin, sagt Uwe Scholz, Berater für Küstenschutz und Aquakulturen bei der GIZ, der Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit. Denn bei größeren Mengen würden vor allem Umweltverbände protestieren. Ist es nicht bedenklich, die fehlenden Garnelen aus Bangladesch zu holen? Nicht unbedingt, sagt Scholz.
Man kann ja auch nicht von heute auf morgen einfach den ganzen Sektor umstellen. Und die Schrimpproduktion ist neben Textilien eigentlich noch ein Hauptwirtschaftsfaktor. Und wird das wohl auch in nächster Zeit bleiben.
Das Überleben der Dakopper hängt nicht mehr von den Garnelen ab. Ihnen ist gelungen, wofür andere noch kämpfen. Sie haben protestiert, sind vor Gericht gezogen, bis sie ihr Land zurückgewonnen hatten. Seit 3 Jahren können sie sich mit der Ernte wieder selbst versorgen. Damit ist Dakhob eine Ausnahme. Viele andere Orte sind weiterhin geflutet, auch der nahegelegene Polder 19. Deshalb überreicht Rushids Frau einem Mitarbeiter von Nechera Kori eine Melone und gibt ihm eine Nachricht für die Menschen in Polder 19 mit auf den Weg. Sagt ihnen, dass der Kampf sich lohnt. Sie werden auch bald wieder eigene Melonen haben. Auf dem Weg zum Polder gibt es aber noch Mittagessen im Büro von Nechera Kori in der Distrikthauptstadt Kulna. Die Männer rollen den Reis mit ihren Händen zu kleinen Kugeln und saugen damit Linsensuppe und Gemüsecurry auf. Als Zeichen der Anerkennung für das gute Essen rülpsen sie zwischendurch. Eigentlich sollte es Curd, Joghurt, als Beilage geben, doch die Köchin muss passen. Nirgendwo war Joghurt aufzutreiben. Milch ist rar geworden in der Gegend, sagt die Menschenrechtsaktivistin.
Dabei gab es hier früher Milch im Überfluss. Aber als das Land geflutet wurde, mussten die Leute ihr Vieh verkaufen. Sie mussten sogar dafür zahlen, die Kühe mit dem Boot von ihren Feldern zu schaffen.
Polder 19, eine Siedlung in einem Deichgebiet, liegt etwa eine halbe Autostunde entfernt. Vor dem Fenster ziehen glitzernde Wasserfelder vorbei. Doch was so idyllisch in der Sonne leuchtet, riecht nach modrigem Brackwasser und ist das Zuhause von Millionen Garnelen. Eine gigantische Schalentierfabrik für Europa und die USA. Weiter geht es in einem Boot, ein alltägliches Transportmittel in der Region. Dutzende Dorfbewohner haben sich am Ufer versammelt, als das Motorboot laut stotternd anlegt. Frauen in Salwar Kameez, Pluderhosen und in passenden Oberteilen in leuchtenden Farben. Ihre Armreifen klimpern, so wie die Tradition es will. Die Männer tragen Wickelröcke und Plastikschlappen. Jogdish Mundol, das Dorfoberhaupt, führt uns in seine Lehmhütte, in der ein Blätterdach vor Wind und Wetter schützt. Sie ist nur über einen schmalen Deich zwischen den Wasserbassins erreichbar. Das war früher anders, sagt Kasi Savet Choi, ein Mitarbeiter von Nechera Kori. Er besucht regelmäßig die Dörfer und lotet aus, wo Unterstützung nötig ist.
Hier überall nur Wasser, alles wegen der Garnelen. Das ganze Land wurde mit Salzwasser geflutet. Dabei standen hier früher überall Bäume.
Jackfruit, Banana, Mango.
Jogdish Mundol setzt sich auf ein Kissen am Boden. Nackter Oberkörper, eine hagere Gestalt. Auch die anderen Dorfbewohner sitzen auf der Erde. Die Melonenübergabe ist ein großes Ereignis. Joy überreicht sie Mundol feierlich mit den Grüßen aus Dakhob. Seine Frau fängt an, die Melone in winzige Stücke zu schneiden. Jeder soll ein Stück abbekommen. Mundol macht eine ausholende Bewegung und zeigt auf die Landschaft rundum. Die Hütten schwimmen wie kleine Inseln in einem großen Meer. Nur noch wenige Felder sind übrig. Und auch die sind teilweise unfruchtbar geworden, da das Salz ins Grundwasser sickert. Anfangs schmeckte das Wasser nur etwas salzig, aber bald war es nicht mehr trinkbar, erzählt Mundols Frau.
Früher hatte jeder in seinem Garten einen Trinkwasserbrunnen. Wir müssen jetzt immer kilometerweit laufen, morgens und abends, oder den Wasserträger bezahlen. Das kostet 20 Taka am Tag. Dabei verdienen wir doch nur ungefähr 100 Taka. Das ist umgerechnet nicht mal ein Euro am Tag.
Dass der Salzgehalt im Wasser steigt, ist unbestritten. Allerdings seien nicht allein die Garnelen schuld, sagt GIZ-Berater Uwe Scholz.
Bangladesch ist unter den Top 3 der Schrimpproduzenten der Welt. Teils haben die Leute leider aber auch keine Alternative. Gerade an der Küste, wo also immer mehr Böden versalzen, wo Landwirtschaft halt nicht mehr möglich ist, weil auch gerade immer mehr Salzwasser eindringt.
Die Garnelenteiche versalzen den Boden aber noch weiter. Auch deshalb hätte keiner von ihnen die Papiere unterschrieben, die die Unternehmer ihnen vorlegten, sagt Mundol. Doch sie verstanden nicht, dass sie damit Besitzrechte abtraten, denn die meisten Menschen hier sind Analphabeten. Um in der Aquakultur zu arbeiten, müssten die Dorfbewohner zwar weder lesen noch schreiben können, doch die Stellen sind rar. Auf 100 Arbeiter, die man in der Landwirtschaft braucht, kommen in der Aquakultur gerade mal 10.
Aber selbst wenn es Arbeit gäbe, wir dürften auf den Feldern ja nicht arbeiten. Die lassen niemanden aus dem Dorf den Job machen. Sie trauen uns nicht. Sie haben Angst, dass wir herausfinden, wie viel sie mit den Shrimps verdienen. Sie haben Angst vor Aufständen. Sehen Sie die Wachleute da hinten?
Aus den Teichen ragen in regelmäßigen Abständen kleine Hütten auf hölzernen Stelzen. Wachhäuser für die Aufpasser, die darauf achten, dass keiner Garnelen aus den Anlagen klaut. Doch auch wenn die Dorfbewohner es nicht wagen würden, die Brut aus dem Wasser zu fischen, zu gewaltsamen Auseinandersetzungen komme es trotzdem immer wieder.
Hier mein Nachbar zum Beispiel. Er kennt seine Rechte und hat sich gegen die Landnahme gewehrt, ist vor Gericht gezogen. Sie haben ihn verprügelt und die führenden Politiker in der Region haben mitgemacht oder zumindest im Hintergrund die Fäden gezogen. Das sind mächtige Leute, die da mit der Politik unter einer Decke stecken. Und die Politiker wiederum bestechen die Polizei.
Mundol bestätigt, dass die Unternehmer mit Hilfe der Behörden auch Frauen und Kinder verprügeln lassen. Und eine Frau, die nicht ins Mikrofon sprechen will, erzählt von Vergewaltigungen. Doch die Dorfgemeinschaft ist fest entschlossen, sich ihr Land zurückzuholen. Sie weiß, dass das nicht einfach sein wird, aber Joy von Nicherakuri ist zuversichtlich. Schließlich haben auch die Menschen in Polder 22 es geschafft. Polder 22, etwa 40 Bootsminuten von Polder 19 entfernt, ist ebenfalls eine kleine Siedlung im Deichgebiet. Doch anders als in Polder 19 waren die Menschen hier erfolgreich im Aufstand gegen die Garnelenindustrie. Die Dorfbewohner sitzen auf einer Bastmatte am Ufer und singen.
Im Lied heißt es sinngemäß, Corona Moi hat ihr Leben für die Garnelen hergegeben. Wir haben unseren Erfolg auch ihr zu verdanken. Sie hat ihr Leben für die Gerechtigkeit geopfert.
Corona Moi Sadar wurde 1990 zur Heldin. Als der Garnelenindustrielle Wajed Ali mit seinen Helfern anrückte, um den Widerstand gegen die Aquakulturen zu brechen, organisierte die Dorfgemeinschaft einen Protestmarsch. Mit Frauen und Kindern an der Spitze. Doch die Eindringlinge feuerten mit Gewehren auf die Gruppe. Corona Moy Sadar wurde erschossen. Damit kamen die Unternehmer nicht durch. Der Fall ging landesweit durch die Presse. Ali wurde verurteilt. Jetzt verwalten die Bauern ihr Land wieder selbst und leben in ihrer alten Idylle. Hühner gackern, Enten watscheln über einen Feldweg. Zwar ist das Wasser immer noch salzhaltig, aber Gemüse, Sesam und Reis wachsen wieder. Nicht einmal auf Garnelen müssen die Menschen verzichten. Die kommen allerdings nicht aus künstlich angelegten Teichen, sondern aus dem Fluss. Knietief steht eine Frau im Wasser. Ihr Rock bläht sich zu einer schwimmenden Stoffblume auf. Tag ein, Tag aus wühlt sie mit Blechschalen im Schlamm und sucht nach Larven. Sie benutzt dafür das englische Wort, Shrimp Fry. Die Larven sind winzig klein, fast durchsichtig in dem trüben Wasser. Aber die Frau weiß genau, worauf sie achten muss.
Da im Netz sind viele kleine Fische drin. Sie sortiert sie aber aus und gibt sie zurück ins Wasser. Die meisten machen sich die Mühe nicht.
Auch am Ufer der angrenzenden Dörfer warten Frauen und Männer durch das Wasser und ziehen blaue Moskitonetze hinter sich her. Pro Fang landen etwa 50 kleine Fische mit im Netz, die dann als Beifang auf dem Land verenden. Ohne diese Vielfalt droht langfristig das fragile ökologische Gleichgewicht zusammenzubrechen. Der Treibhauseffekt und zunehmende Sturmfluten spitzen die Lage noch mehr zu.
Ganze Landstriche im Süden von Bangladesch gleichen einer riesigen Seenplatte.
Als der Zyklon Ayla im Mai 2009 das Land verwüstete, waren vor allem die Menschen in Khulna betroffen. Die Dämme zwischen den Teichen konnten das Wasser nicht aufhalten. Schuld seien vor allem die fehlenden Bäume, sagt Kushi Kabir. Dabei denkt sie auch an die Mangroven. Ein Stück südwestlich vom Polder beginnt der Sundarban, der größte Mangrovenwald der Erde, der zum UN-Weltnaturerbe gehört.
Und trotzdem holzen sie die Mangroven immer weiter ab. Dabei brauchen wir sie doch dringend, um uns vor dem Klimawandel zu schützen.
Gerade Umweltverbände dreschen sozusagen gerne auf dem Shrimp-Sektor im Allgemeinen ein, dass zum Beispiel Mangroven weltweit abgeholzt werden. Das ist also auch nur teilweise richtig. Erhebliche Zerstörung gibt es halt auch durch Infrastrukturentwicklung, besonders Häfen, Tourismusresorts.
Einig sind sich die Menschenrechtlerin und der GIZ-Berater, dass mit dem Ökosystem die Menschen leiden. Weil sich die Garnelenproduktion aber nicht einfach stoppen lässt, setzt die GIZ auf Nachhaltigkeit. 2007 startete sie mit der Hamburger Firma WAB Trading das Organic Shrimp Project in Bangladesch. Gemeinsam haben sie tausende Bauern überzeugt, ihre Produktion umzustellen. Von industriell auf organisch, von intensiv auf extensiv. Bio heißt das Zauberwort. Munchiganj ist ein Flecken Erde im äußersten Südwesten des Landes. Die Fahrt führt über holprige Straßen voller Schlaglöcher. Es ist heiß und staubig. Nach 4 Stunden hört die Straße auf. Endstation Munchiganj Bazar. Die Dorfstraße verläuft mitten auf dem großen Deich. Am Rand reihen sich Verkaufsbuden, Tee und Wohnhäuser aneinander. WAB, auf Deutsch WAB. Die Firma ist der einzige Exporteur von Bio-Shrimps aus Bangladesch und lässt seine Ware vom Verband für ökologischen Landbau Naturland zertifizieren. Etwa 80% dieser Garnelen gehen nach Deutschland und liegen dann unter anderem bei Aldi, Edeka und Rewe in den Tiefkühlfächern. Gildur Rahman ist einer der vielen Kleinbauern in Munchiganj. Direkt am Straßenrand liegt seine Einnahmequelle, ein großer Teich, in dem er Garnelen züchtet. Am Anfang war er vom Bio-Shrimp-Projekt begeistert und hielt sich einige Jahre lang an die Vorgaben.
Wir fanden die Idee mit den Bio-Garnelen gut. Die Deutschen haben uns gesagt, wenn ihr organisch produziert, bleibt euer Land fruchtbar und die Garnelen haben eine viel bessere Qualität.
Hinter der Aussage dieses Kleinerzeugers stecke viel Überzeugungsarbeit, sagt WAB-Chef Erdmann Wischhusen. 2-3 Jahre habe man mit den Bauern geredet, ihre Bedenken angehört. Jetzt ist der Geschäftsmann zuversichtlich.
Wenn Sie sich das so vorstellen, dann haben Sie eben 3000 Bauern mit 5 Menschen im Durchschnitt pro Haushalt, dann sind das eben heute schon 15.000 Menschen, die von diesem Projekt leben. Wir haben das auch bei uns mal hochgerechnet. Sie brauchen ca. 2 Familien, die eine Filiale von Aldi pro Jahr mit Ware versorgen. Und bei den 4.500 Filialen von Aldi in Deutschland brauchen Sie also schon alleine für die Biogarnelen bei Aldi gut 9.000 Erzeuger.
Deshalb will Wischhusen die Biozucht in Bangladesch steigern und setzt auf Schulungen. Rund 60 Mitarbeiter seiner Firma bildeten vor Ort Einheimische fort, beantworteten Fragen wie: Wie messe ich den pH-Wert in meinem Teich? Wie erhalte ich ein Zertifikat von Naturland? Wie kompostiere ich meine Abfälle, damit sie zu Dünger werden? Diese extensive Produktion sieht der WAB-Chef auch als eine Form der Entwicklungshilfe.
Die Erzeuger haben Fische für den eigenen Kochtopf. Sie erzeugen auch große Krabben, die sie nach China verkaufen können. Und sie haben eben auch die Biogarnelen, die sie an uns hier in Deutschland verkaufen. Das heißt, die Bauern sind durch die ökologische Aquakultur sehr unabhängig geworden von nur einem einzigen Exportmarkt. Sie haben jetzt 4 oder 5 verschiedene Exportmärkte plus eben einen wichtigen lokalen Markt.
Und doch habe die Begeisterung bei vielen Kleinbauern bald wieder nachgelassen, sagt Shrimp-Farmer Gildur Rahman.
Anfangs lief alles gut. Wir konnten alle Garnelen absetzen. Aber das hörte auf, als die Nachfrage im Ausland nicht mehr so groß war. WAB hat uns die Tiere nicht mehr abgenommen. Wir mussten sie dann selbst essen oder versuchen, auf den Märkten in der Gegend zu verkaufen.
Wischhusen räumt ein, dass die Nachfrage nachließ, als 2009 die Supermärkte im Zuge der Finanzkrise kein Risiko mit neuen Produkten eingehen wollten. Doch auch wenn sich der Markt allmählich erholt, sagt er, manche Erzeuger hätten sich unabhängig davon wieder von dem Biomodell abgewendet. Auch Gildur Rahman produziert in Munchiganj im Südwesten von Bangladesch lieber wieder möglichst billig und möglichst viel. Am Rande seines fast fußballfeldgroßen Garnelenteichs steht eine kleine Hütte auf Stelzen. Hier sitzt er auf einer Bastmatte und zeigt auf das trübe Wasser.
Wir benutzen schon noch Kompost, aber auch Pestizide. Das prüft keiner so genau. Die Kontrollen machen ja auch die Leute aus dem Ort.
Den Titel Bio dürfen seine Garnelen nicht mehr tragen. Denn die Hamburger garantieren, dass in ihrer Bioware keine Pestizide und Insektizide stecken. Die meisten Farmer wollen alles aus der Natur herausholen, berichten Mitarbeiter der lokalen Umweltschutz-NGO Nichera Kori. Viele Bauern setzten auf Pestizide und verbotene Zuchtmethoden. Dieses Geschäft lohne sich auch für die Bauern in Munchiganj, was allerdings kaum einer öffentlich zugebe. Einer der Bauern, der nicht ins Mikrofon sprechen will, erzählt, dass manche Züchter den Tieren eine Dosis Schmutzwasser injizierten. Das steigert das Gewicht und damit den Preis der Garnelen. So treibt die globale Lust auf billige Shrimps die Produzenten zu Höchstleistungen an. Doch ähnlich wie bei der Massenzucht von Schweinen und Geflügel führen Krankheiten immer wieder zu Totalverlusten. Davor haben die Bauern in Bangladesch Angst und manche beugen mit zweifelhaften Agrarchemikalien vor. Das Stichwort heißt Hildon oder auch Thiodan. Namen von nicht erlaubten Schädlingsbekämpfungsmitteln, die Endosulfan enthalten. Das hochgiftige Insektizid kann ganze Nahrungsketten vernichten und ist in Bangladesch wie in den meisten Staaten der Welt verboten, auch wegen lebensgefährlicher Auswirkungen für den Konsumenten. Zu haben sei es trotzdem, sagt einer der Farmer, der seinen Namen nicht nennen will. Und er sagt auch wo. Auf dem Schwarzmarkt in Munchiganj. Das Auto hält in einer kleinen Gasse vor einem Dorfladen. Der Garnelenbauer steigt aus und verschwindet in dem Geschäft. Als er nach einer Weile wiederkommt, trägt er unter seinem Shirt eine kleine Flasche. Er schließt die Autotür und holt dann die Flasche hervor. Darauf steht Thiodan, darüber ein Logo. Hersteller ist laut Etikett der deutsche Pharmakonzern Bayer. Thiodan wurde laut Bayer Crop Science AG bis 2010 im Teeanbau in Bangladesch eingesetzt. Bayer Crop Science habe die Vermarktung von endosulfanhaltigen Mitteln allerdings im Jahr 2010 weltweit eingestellt, die Produktion schon 2007. Die Pressestelle von Bayer Crop Science erklärt auf Nachfrage:
Daher haben wir auch seit Jahren keine Lagerbestände mehr. Endosulfan wird aber nach wie vor von einer Reihe von Generika-Herstellern, zum Beispiel mit Sitz in Indien, produziert und unter Markennamen wie Hilden in asiatischen Ländern vertrieben. Anhand des Etiketts vermuten wir, dass die Flasche möglicherweise aus Indien stammt.
Dem Unternehmen seien keine Fälle von illegalem Einsatz von Thiodan bei Shrimp-Farmern in Bangladesch bekannt, lediglich bei Reisbauern im Land. Auch die Zeitung Financial Express mit Sitz in Bangladeschs Hauptstadt Dhaka berichtete 2012 über den Einsatz von Thiodan in der Garnelenindustrie des Landes, der durch eine schwedische Nichtregierungsorganisation bekannt geworden war. Laut der Zeitung hat die Regierung von Bangladesch eine Expertenkommission einberufen, die die Farmer kontrollieren soll. Der Züchter in Munchiganj hat davon noch nichts mitbekommen. Ihn interessiert es wenig, dass er ein Mittel einsetzt, das womöglich auf illegalem Weg aus Indien hierher gelangt ist und das auch ihn krank machen könnte. Bisher habe er keine gesundheitlichen Probleme und sei einfach froh, dass es seinen Ertrag steigert. Und ihm sei auch nicht wichtig, wer die behandelten Tiere am Ende essen werde. Nachdem er seine Ware zur Sammelstelle im Dorf gebracht hat, geht sie nach seinen Angaben noch durch die Hände diverser Zwischenhändler. Die Garnelen könnten nach Einschätzung der NGO Nicherakori möglicherweise auch auf deutschen Tellern landen. Bei Ausfuhrkontrollen könne man kaum mehr nachvollziehen, woher die belasteten Tiere genau stammten, sagt die Menschenrechtsaktivistin Kushi Kabir. Bangladesch verstößt regelmäßig gegen Einfuhrauflagen der EU wegen Pestiziden oder Verarbeitungsmängeln. Biogarnelenhersteller werden zwar bereits unternehmensintern stärker kontrolliert und sind daher für Konsumenten die bessere Wahl als herkömmliche Shrimps. Trotzdem sieht Kabir auch Biogarnelen äußerst kritisch. Denn selbst Ökofarmer betreiben in ihren Augen ein Geschäft mit negativen Auswirkungen auf Menschen und Umwelt in Bangladesch. Die Produktion von Biogarnelen schaffe viel weniger Jobs als die Landwirtschaft und verstärke dafür die Versalzung der Böden. Deshalb engagiert sie sich weiter für bessere Lebens- und Arbeitsbedingungen der Bauern in Bangladesch. Nur wenige von ihnen finden allmählich Alternativen zur Garnelenindustrie. Kaum jemand schafft es, sich sein Land zurückzuerobern, wie das Melonendorf Dakop. Die Menschenrechtsaktivistin glaubt, dass sich in ihrem Land erst dann strukturell etwas ändert, wenn die Nachfrage am Weltmarkt nach Billigshrimps abnimmt.